Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
Ja, mein Oberarm ist wieder abgeschwollen. Man sieht es noch, glaube ich, ein bisschen.
Ach, du hast so von allergietestmäßig so Zeug drauf.
Ich habe alles heute gehabt.
Ja?
Ich habe heute einen Tricktest gehabt.
Ja?
Neu dabei bei mir jetzt Hausstaub-Milbenallergie.
Mhm.
Wusste ich bisher nicht.
Hast du?
Habe ich jetzt. Neu.
Ist neu dazugekommen?
Ist ganz neu. Ist gerade reingekommen. Zur Black Week. Ja. Ich wusste es nicht.
Oh, da muss ich aber auch noch zu schnell zum Hautarzt oder so, wenn das jetzt noch erhältlich ist.
Jetzt kriegst du es gerade günstiger.
Ja.
Mit ein bisschen Glück, und das freut mich in meinem Alter natürlich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, zahlt jetzt auch in Zukunft die Krankenkasse meine Bettwäsche. Und da muss ich sagen, als gesetzlich Versicherter, das gibt mir echt Hoffnung fürs Alter.
Ja, aber gut, das werden schon ganz schöne Lappen sein, wenn das so quasi so ein Kassenbettgestell dann wird am Ende.
Nicht Bettgestell, sondern die Bettwäsche. Ich bin ja gegen Hausstaub allergisch, nicht gegen Metall.
Ich wollte den Scherz machen. Kassengestell, Kassenbettgestell. Verstehst du? Ich habe versucht, hier kabarettistisch mit dir zu arbeiten.
Ja, aber da hatten wir uns doch schon drauf geeinigt, dass das nicht deine Stärke ist. Wow!
Hier ist wieder grundlos gute Laune. Ohrenwellness für schlafgestörte Restdemokraten. Die Themen heute, das ist ja wohl der Gipfel, Herr Weimer. Und die Frage, die Renten fliegen in den Süden. Gibt es eine Haltelinie? Und hier ist die junge Gruppe der Kabarettfraktion. Tobias Mann und Philipp Simon.
Mensch. Jawohl.
Philipp, wie ist es? Ist Rente für dich ein Thema?
Absolut.
Weil du siehst so aus.
Ja, eben. Das wird ja jetzt, es wird immer, wie sagt man, urgenter. Nee, wie sagt man?
Urgenter?
Urgent.
Also, ja, ich weiß.
Ja, aber wie sagst du es dann auf Deutsch? Komm, du hast doch Germanistik. Ja,
drängender beispielsweise könnte man sagen, es pressiert immer mehr. Es wird in deinem Leben virulenter, um mal ein...
Virulenter?
Ja.
Finde ich auch schön.
Ja, und bevor wir noch viel, viel schönere Wörter verwenden, gehen wir doch einfach rüber, oder?
Primaten Ping-Pong. Ping-Pong.
Sag mal. Ich muss einmal, hast du, ich hab die Tage morgens Zeitung gelesen und dachte, das kann nicht sein.
Und dann habe ich gedacht, so, dass ich das denke,
ja, aber das fand ich wirklich, und dann habe ich gedacht, jetzt musst du doch mal nachgucken und dachte, doch, das kann sein. Wir erinnern uns doch, dass der März letzte Woche, vorletzte Woche ein bisschen die Brasilianer beleidigt hat dafür ihre hässliche Stadt. Und
das Stadtbild, da wieder ein Stadtbild, das ihn gestört hat.
Ja, genau, es war ein Stadtbild, was ihn gestört hat. So. Ja. Und jetzt lese ich diese Woche, hat er sich beschwert, dass in Angola am Frühstücksbuffet kein vernünftiges Brot zu finden war. Also wir reden von Friedrich Merz übrigens, ja.
Der Mann, nicht der Monat, ja.
Jetzt wir... Ja, an der Stelle kann man auch mal sagen, diesen schalenabgestandenen Wortschwitz, ja, den machst du ja nicht nur in dieser Sendung, sondern auch wenn wir privat telefonieren. Und jetzt ist meine Frage.
Ja.
Also jetzt hat er sich über Brasilien beschwert. Jetzt hat er gesagt, Angola schmeckt das Brot scheiße.
Ja.
Kann man den eigentlich unbeaufsichtigt überhaupt noch vor die Tür lassen?
Sag dir was, ich glaube, sein Team, die stehen immer dann hinter den Kulissen und halten die Luft an. Ich glaube auch gerade bei diesem Zitat, wo er über Brasilien gesprochen hat, das fing ja eigentlich ganz gut an. Da sagte er ja, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich glaube, da haben die hinter dem Vorhang gestanden, jetzt Schluss, bitte Punkt, bitte nicht weiterreden. Und dann sagt er sinngemäß, aber da in Brasilien, da wo wir waren, da willst du ja nicht tot über dem Zaun hängen.
Und das ist wirklich der Bundeskanzler ja auch, der damals unter Scholz noch gesagt hat, der Scholz würde uns also in ganz Europa blamieren und es wäre schrecklich und dieses Bild und...
Ja, und der Merz hat es jetzt über Europa hinaus geschafft, auch in Brasilien. Ja, also er ist he's going global. Und Merz wird ja auch immer wieder, wir haben das ja auch hier schon besprochen, fälschlicherweise eine wirtschaftliche Kompetenz zugesprochen. Und es ist schon sehr, sehr clever... Ja. Einem Exportland, das wir ja immer noch sind, in einem Exportland so über potenzielle Handelspartner zu sprechen. Also ich weiß nicht, in welcher Welt das eine gute Strategie ist.
In der Welt von Friedrich Merz, ja, weil der einfach Bock hat, sich mit allen anzulegen.
Ja.
Ich meine, der pöbelt ja die Junge Union an, also
wir haben das heute
haben
noch
wir ja auch schon besprochen.
Kommt natürlich später auch noch. Und aber noch einer, der ja auch bekannt ist für das gerade so gefeierte offene Wort,
jetzt
ist ja
gespannt.
Einer, der politisch bisher weniger aufgefallen ist,
okay.
Dieter Bohlen. Hast du das mitbekommen?
Ja.
Ich bin aufmerksam geworden, weil ich habe auf News, das ist ja das, was du auch jeden Morgen konsumierst, News, diese Plattform von Julian Reichelt.
Du gehst da wirklich regelmäßig drauf, ne?
Ich habe das wirklich in meine Timeline gespült bekommen und ich weiß nicht warum. Aber
ja,
auf jeden
kann
Fall
ich dir sagen, weil du vorher danach gesucht hast, du Pfeife, weil es ein Algorithmus ist. Du bist inzwischen nur noch auf diesen Verschwörungsdingern unterwegs.
Weil du mich da immer hinlockst mit Peter Hane-Interviews und sowas. Und jetzt hat mein Algorithmus das schon adaptiert. Aber ja, da gibt's offenbar auf News, halte ich jetzt fest, ich hoffe, du sitzt, ja, gibt es die Kolumne für gesunden Menschenverstand. Die heißt
wenn,
so.
Wenn ich bei News... Wo denn auch sonst?
Ja. So, und da gibt es den Autor, Louis Hagen heißt der Mann. Und der schreibt immer wieder offenbar die Kolumne für gesunden Menschenverstand. Und der hat als Überschrift gewählt, Dieter Bohlen als Bundeskanzler. Warum eigentlich nicht?
Natürlich.
Mir würden aus dem Stand 60, 70 Argumente einfallen. Aber Louis Hagen, der schreibt am Ende seiner Kolumne folgendes, man könnte ihm stundenlang zuhören, diesem Tausendsasser der Musik, der Show und nun auch der Politik.
Ja.
Jeder seiner Sätze ist klarer und ehrlicher als jene Sätze, die unsere Berufspolitiker meistens von sich geben. Wenn es gehen würde, warum eigentlich nicht Dieter Bohlen als Kanzler?
Ja.
Und dann bin ich aufmerksam geworden auf das Interview von Dieter Bohlen.
Man könnte es ihm beantworten.
Ja, mach mal.
Weil sich Politik nicht mit 4 Akkorden machen lässt.
Ja.
Das ist der Unterschied.
Das ist einer zu viel, 3. Nimm 3 Akkorde. Ja. Aber so bin ich aufmerksam geworden auf das Interview von Dieter Bohlen beim Interviewformat auf YouTube Kettner Edelmetalle.
Ja, ich habe da auch reingeguckt und ich finde das so geil. Aber das ist, komm, es beschweren sich immer alle, dass man in Deutschland nicht mehr sagen kann, was man denkt, dass die Meinungsfreiheit... Und es ist doch toll, dass inzwischen Goldhändler sehr erfolgreich auf YouTube politische Talkshow-Formate mit Dieter Bohlen machen.
Gold und Silber bitte. Und Silber. Ja. Wir wollen das nicht unterschlagen, dass die auch mit Silber.
Aber das ist doch, sagen wir mal, ein Regenbogen politischer Kultur, wo ich sage, wow, jetzt wird's nicht mehr lange dauern.
Ich habe mich nur gefragt, warum ist der Bohlen da? So, du kannst ein Seminar buchen bei Kettner Edelmetalle, wo offenbar auch irgendwie Dieter Bohlen mit drin hängt. Neben Peter Hane und Fürstin Gloria von Turn und Taxis.
Ja, und es ist einfach das Dreigestirn des politischen Sachverstands.
Tut mir leid, ich komme da nicht. Und jetzt... Habe ich natürlich Dieter Bohlen, der hat sich politisch ja geäußert, auch sehr, sehr fundiert. Ja. Hat zum Beispiel, Achtung, das hier gesagt.
Das Wort Brandmauer ist völlig idiotisch. Mhm. Aber wenn man natürlich, also ich habe auch eine andere Auffassung von Demokratie.
Mhm.
Für mich ist Demokratie, dass freie Wahlen stattfinden und man Parteien wählt und diese Parteien machen dann irgendwas.
Ja, natürlich.
Also das ist ganz nah dran am Zentrum für politische Bildung, oder?
Ich befürchte, wenn sich die Demokratie in Deutschland bei Dieter Bohlen bei Deutschland sucht den Superstar bewerben würde, er würde sie nach Hause schicken.
Das glaube ich auch. Er sagt ja auch, die deutsche Demokratie, das ist nicht mehr so das Richtige.
In Deutschland ist ja diese Definition von Demokratie, finde ich, jetzt so ein bisschen abgeschafft.
Hm.
Weil man sagt ja zu den Leuten, die 25% im Moment oder 26% jetzt haben, die ihr dürft nicht mitmachen.
Hm.
Und vor allem macht man das auch völlig falsch, finde ich.
Aber es ist doch gut, dass sich das jetzt so ein bisschen durchsetzt, dass sich immer mehr Leute einfach auch für Rechtsextremisten einsetzen und sagen, hey, komm, lass die doch mal mitmachen. Wir gucken einfach mal, was passiert. wird schon schief gehen.
Das ist ein Thema, was gerade ein bisschen, um den Begriff nochmal zu benutzen, virulent ist, ne?
Alle? Die Familienunternehmer, ja. Diese Lobbyvereinigung, wirklich ein extrem hässlicher Verein, mit Christine Ostermann an der Spitze, die haben sich ja jetzt auch für den Abbau der Brandmauer eingesetzt. Ja, also wir sehen reiche, mächtige Menschen, populäre Menschen wie Dieter Bohlen, wie die Familienunternehmer bereiten sich darauf vor, von der AfD das nächste Mal in eine Zeit geführt zu werden, wo man hinterher wieder sagt, ja, wie hätten wir das denn wissen können?
Aber jetzt lass uns mal ganz kurz in die Zukunft schauen und wir
um Gottes Willen.
Und wir sehen jetzt den von der AfD mitgewählten Bundeskanzler Dieter Bohlen. Wie könnte denn so ein Kabinett aussehen? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich finde Tim Raue, der sich ja auch mit politischen Äußerungen, der Koch, jetzt...
Echt?
Ja,
was
ja,
hat der denn zur Politik gesagt?
Achtung.
Was mir auf den Keks geht, sind Menschen, die kommen, die mir erzählen wollen, wie ich was zu machen habe. Und das steht niemandem zu. Das steht einfach niemandem zu, anderen das zu diktieren. Und ich als Liberaler habe natürlich eh ein Problem mit Linken, die alles verbieten wollen, die alles glattbügeln wollen, für die nur ihre Meinung zählt. Das ist nicht Demokratie.
Da bin ich mal gespannt, wie er mit diesem Prinzip in seiner Küche vom Hof kommen will. Das sind doch wirklich also dermaßen eine Schlauschwätzer.
Ja. Aber den können wir doch zum Wirtschaftsminister machen anschließend, ne? Dann haben wir Peter Hane, der unvermeidbare Kulturstaatsminister, könnte ich mir vorstellen.
Ja, aber ja, wobei ich Peter Hane könnte ich mir auch sehr gut als Außenminister.
Oh ja.
Und vor allen Dingen auch als Wirtschaftsminister. Peter Hane hat einfach die Kompetenz. Jeder, wer ihm mal bei einer 10-minütigen sprachlichen Veränderung zugeschaut hat, weiß, das würde Deutschlands Ansehen im Ausland wirklich wieder nach oben heben.
Vielleicht kann man ihm auch einfach ein neues Ministerium auf den Leib schneidern. Das Ministerium für gesunden Menschenverstand?
Ja.
Oder so à la Monty Python, Ministry of Silly Talks. Also ich glaube, da ist kreative Luft nach oben, wenn man sich so ein Kabinett Bohlen 1 zusammendenkt.
Das sind auch alles Wörter, die ich nie gehofft habe in meinem Leben zu einem Kabinett Bohlen 1, Tobi. Also, das musst du dir tätowieren lassen. Kabinett Bohlen 1. Ja.
Hast du noch jemanden?
Ich könnte mir gut vorstellen, den Wendler als Kulturstaatsminister.
Ja, das ist nicht. Der hat auf gar keinen Fall einen Interessenkonflikt.
Oder wahlweise natürlich auch als Gesundheitsminister. Ne? Ich meine, in Amerika macht das auch der Kennedy, der auch... Sag mal, weißt du eigentlich, was mit der Stimme von dem Kennedy los ist? Ich habe mich bis heute nicht getraut, da Witze drüber zu machen. Ich habe immer nur das Gefühl, der gehört auch zu den Leuten, die bei Corona mit Chlor gegurgelt haben und sich davon nie wirklich erholt haben. Aber
du meinst, weil er der Hans Harz der Politik ist?
Ja, weil er ja so ein bisschen, also er hat ja...
Ja, aber warte mal, ich guck mal gerade nach. Kennedy, Stimme... Was ist da los? Oh
Gott, jetzt, wenn du jetzt googelst, ne, das taucht alles bei der CIA direkt auf dem Bildschirm auf.
Er leidet an einer spastischen Dysphonie. Das ist eine neurologische Stimmstörung.
Okay.
Eine frühere parasitäre Infektion mit Hirnwürmern, die er sich möglicherweise... Es steht hier wirklich...
Es ist alles, was wir über Amerika wissen mussten. Lass uns bitte
man macht
in den ersten
Krankheiten,
Zitat
macht man ja Krankheiten.
Gehen.
Das ist nicht lustig.
Das ist der Titel dieser Folge. Parasitäre Hirnwürmer. Also mehr kann. Parasitäre.
Zitat.
Philipp, es geht um Rente. Und bist du schon aufgeregt? Super.
Absolut,
Thema.
Absolut, mein Thema.
Ja, das ist so ein richtig geiles Thema. Kocht gerade hoch, man hat es wahrscheinlich mitbekommen, es gibt unionsintern große Verwerfungen wegen des Rentenentwurfs, des Gesetzentwurfs, der jetzt vorliegt und der sich in einem Detail unterscheidet von dem, was im Koalitionsvertrag abgesprochen worden ist. Sagen die einen. Die anderen sagen, nee, eigentlich ist genau das, was da drin stand. Man spürt schon, das ist ein bisschen technisch vom Kern des Problems her.
Wie ist es? Was ist es?
Bitte?
Sag das Wort
technisch.
Nochmal. Wie heißt es?
Technisch.
Technisch?
Ach, machst du dich wieder mal mit Dialekt lustig, oder was?
Ja, das ist wieder wie dein Njoschka.
Technisch.
Ich habe erst verstanden, das Problem ist ein bisschen tschechisch. Also tschechisch habe ich singen.
Ja, meinetwegen auch tschechisch. Auf jeden Fall.
Jetzt halten die Dritten noch?
Noch ist, ich habe eine gute Haftcreme drauf, okay. Heute.
Ja, also zurück zur Rente.
Zurück zur Rente. Und Rente ist ja eigentlich das Sujet von Arbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD, die auch mitbekommen hat, dass es da Konflikte gibt bei der Union. Vor allem von jüngeren Unionsabgeordneten, von der jungen Gruppe.
Ja.
Und da sagt Bärbel Baas Folgendes.
Dafür diesen Popanz aufzuführen, also wer gerade die Koalition gefährdet, sitzt in der Union. Es ist eine Gruppe, von der ich den Konflikt nicht ganz verstehe, der da hochgezogen wird.
Wir versuchen das zu erörtern, woher dieser Konflikt kommt.
Das heißt, du weißt, woher er kommt.
Ich habe ja gesagt, wir versuchen es zu erörtern.
Ja, aber dann bist du ja schon mal weiter als Bärbel Baas.
Ja, genau. Die hat es ja noch nicht ganz verstanden, wie sie selber sagt. Die junge Gruppe ist auf jeden Fall sehr, sehr aufgebracht.
Wenn die junge Gruppe in dieser Frage fallen gelassen würde, würde die gesamte junge Generation und vor allem die gesamte junge Union fallen gelassen.
Dieses Zitat stammt vom Deutschlandtag der Junge Union.
Aber lieber Tobi, erklär uns doch bitte einmal ganz kurz das Grundproblem bei der ganzen Rentendiskussion im Moment.
Ja, das mache nicht ich, sondern das macht Johannes Winkel. Oh. Johannes Winkel ist der Bundesvorsitzende der Junge Union. Der hat das Problem bei Lanz sitzend so zusammengefasst.
Wir laufen in so eine demografische Krise rein in Deutschland, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, jetzt nochmal 120 Milliarden Euro jetzt schon verbindlich zu beschließen für die 30er Jahre. Es besteht übrigens auch gar keine Zeitnot, das jetzt zu beschließen. Kann man auch später noch machen. Mhm. Klüger wäre es, erstmal in der Reformkommission darüber zu diskutieren, dass es klug ist. Ich bin mir sicher, dass die Wissenschaftler sagen, es ist nicht besonders klug. Und dann können wir Folgekosten beschließen, aber nicht bevor die Kommission für die 30er Jahre tagt. Das macht keinen Sinn in der Reihenfolge. Mhm. Und die Diskussion, die am kuriosesten ist, ehrlich gesagt, und daran sieht man, was eigentlich Generationengerechtigkeit oder das Gegenteil jedenfalls davon ist, es stellt ja gar keiner die Frage, ob wir das Geld überhaupt haben, die 120 Milliarden Euro. Ich bin mir sicher, dass wenn die 120 Milliarden Euro für diese Legislatur anfallen würden, dass dann in Berlin die nackte Panik ausbrechen würde, weil jeder denkt sich, wo sollen wir denn jetzt die 15 Milliarden Euro im Jahr noch zusätzlich einsparen, machen wir eine Steuererhöhung und so weiter und so fort. Und nur weil es in der nächsten Legislatur liegt, sagt man, gut, das muss man jetzt beschließen. Wie man es finanziert, das schauen wir später mal.
Bitte nicht abschalten. Ich weiß, einige sind jetzt ausgestiegen.
Ich weil auch.
Das wieder, ja, genau. Es hat wieder gezeigt, es ist ein sehr technisches Problem. Ja,
aber Tobi, die Frage, ja? Die mich doch jetzt umtreibt, ist,
ja.
Ist meine Rente sicher?
Die Renten sind sicher.
Das sagst ist du, ja schon das sagt
oft gesagt.
Tobias Mann sagt, die Renten sind sicher. Das ist die gute Nachricht.
Stand heute kann man sagen, die Renten sind im Moment sicher. Nein, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also, es ist so, dass im Koalitionsvertrag festgelegt worden ist, dass das Rentenniveau, und da fängt schon an, ja, was ist das Rentenniveau? Und zwar gibt es einen sogenannten Eckrentner. Das ist nicht der Rentner, der an der Ecke sich aufhält und kleine Kinder anpöbelt, sondern das ist so ein statistisches Sinnbild, der Eckrentner.
Der Max Mustermann
und sein Durchschnittslohn, 48% des Durchschnittslohns, das ist die Referenzgröße.
Genau, und die daran möchte diese Regierung jetzt bis 2031 quasi garantieren, dass alle, genau, die bis dahin in Rente gehen, diese 48% von diesem Durchschnittslohn garantiert als Rente bekommen.
Ja, das kannst du auch nicht so sagen, weil natürlich das nicht unbedingt jetzt deine individuelle Rente ist, dass du 48% des Lohns bekommst, den du immer bekommen hast, sondern da werden die Rentenpunkte, da wird es schon wieder technisch, werden daran ausgerichtet, wie viel ist ein Rentenpunkt wert und so weiter und so fort. Also super technisch. Und jetzt gibt es so etwas, das nennt sich den Nachhaltigkeitsfaktor, wird auch immer wieder reingeworfen. Und das ist sozusagen ein Faktor, der gebildet wird, wo Rentner zu Beitragszahlern ins Verhältnis gesetzt werden. Klingt jetzt auch furchtbar kompliziert, kann man sich aber vorstellen.
Ich kann dir noch sehr gut folgen.
Den demografischen Wandel, das heißt, wir haben immer weniger junge Menschen, die für immer mehr Rentner aufkommen müssen. Das ist so, weil weniger Kinder und so weiter und so fort. Die Menschen leben länger, gibt verschiedene Gründe. Dem wollte man Rechnung tragen, indem man diesen Nachhaltigkeitsfaktor geschaffen hat, der das Rentenniveau entsprechend der Bevölkerungsentwicklung reguliert, also vermutlich derzeit nach unten. Der aber ausgesetzt ist seit, wenn ich richtig informiert bin, 2018. GroKo, Merkel, Hubertus Heil hat das damals gemacht, unterstützt auch von Scholz. Kennt man vielleicht noch, Scholz, ne? War ja mal auch Finanzminister, bevor er dann Bundeskanzler war. Und so, dieser Nachhaltigkeitsfaktor soll nun also ausgesetzt bleiben bis 2031. Und man schreibt fest, das Rentenniveau auf 48%.
Ja.
Und jetzt, das war auch im Koalitionsvertrag so vorgesehen, jetzt steht aber im derzeit vorliegenden Gesetz, auch nach 2031 liegt das Rentenniveau um rund einen Prozentpunkt höher als im geltenden Recht. Der Hintergrund ist, man will vermeiden, dass das abbricht. Das wird von der Abbruchkante immer gesprochen. Ja. Es geht darum, dass nicht auf einmal, wenn jetzt nach diesem Nachhaltigkeitsfaktor die Rente auf einmal bei 47%, das ist, was prognostiziert wird, liegen müsste, dass man sofort runterknallt von 48 auf 47%. Ja. So, und jetzt kommen wir zum Problem der jungen Gruppe.
Ja.
Dadurch, dass im Prinzip durch diesen Satz, der hinzugefügt worden ist bei diesem Gesetzentwurf, die 48% zunächst gehalten werden, gibt es Berechnungen, die davon ausgehen, dass das so rund 120 Milliarden Euro kostet über die 30er Jahre hinweg.
Ja.
Und daran entzündet sich jetzt dieser Streit, weil die Junge Union sagt, Mensch, das fällt ja alles uns Jungen vor die Füße, diese 120 Milliarden, das geht so nicht. Das ist der Streit, der im Raum steht. Ich weiß, es ist jetzt furchtbar trocken und theoretisch.
Naja, was heißt, nein, das ist, zum einen finde ich, hast du es sehr gut erklärt. Zum anderen finde ich, ist es auch wichtig, dass man es mal genau so erklärt. Denn letztendlich geht es da um eine Kante quasi, eine Abbruchkante, wie du es beschrieben hast, 31. Es ist die Frage, ob man von diesen 48, weil das Rentenniveau wird dann sinken. Und die Frage ist, steigt man quasi von den 48% ab oder fällt man quasi auf dieses Niveau zurück, was man eigentlich gehabt hätte? Und das würde tatsächlich bedeuten, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Rentenkürzung, logischerweise.
Und das, lieber Philipp, ist so klar nicht.
Dann bin ich mal gespannt.
Ich habe das nachrecherchiert. Also auch da streiten sich die Gelehrten, wenn du laut, ach jetzt wird es aber sehr, sehr...
Es ist ja wichtig, dass wir das an
weißt der Stelle auch... Weißt du was, dann lassen wir den Herrn Lauterbach, der saß nämlich bei Lanz auch.
Okay.
Und der hat genau über diese Abbruchkante gesprochen und hat am Ende ja sogar Zustimmung von Hans-Werner Sinn bekommen.
Was man auch nicht immer haben möchte, aber ja.
Ja, und vor allem ist ja ungewöhnlich, dass Hans-Werner Sinn dem Sozialdemokraten zustimmt.
Aber Hans-Werner Sinn, finde ich, sieht immer aus wie Captain Iglo in der Rente.
Nee, wie das Ostsandmännchen.
Du, ich hab nie in einer Diktatur gelebt, so wie du.
Das ist doch ja auch ausgestrahlt. Ach komm, wir hören nicht das Sandmännchen, sondern den Lauterbach, aber der ist
gleiche
ja auch
Wirkung.
Verdammt nah dran am Sandmännchen.
Ich will erläutern, also weshalb das, wenn, was Herr Sinn ja eben auch schon sagte, wenn wir tatsächlich das so machen würden, die Haltelinie gilt bis 31. Und dann kommt das Fallbeil, die 120 Milliarden sind weg. Dann müssten die Renten gekürzt werden.
Nein, es gibt keine Rentenkürzung. Die Rente wird niemals, wenn ich Rentner bin, wird die Rente niemals geringer ausfallen als der Wert, den ich bekommen habe. Sie werden als Rentner nie einen Cent weniger haben als im Monat davor, egal was passiert. Das ist die Rentengarantie und die ist ja auch gesetzlich verankert. Wenn Sie sagen, wir sind für Rentenkürzungen, dann tun Sie so, als ob wir die Rentengarantie aufheben wollten.
Aber das ist doch jetzt tatsächlich eine Wortklauberei. Wenn ich also hingehe und wenn ich jetzt hingehe und sage vom Jahr also 31 auf 32, dann steigt quasi. Sie müssen ja quasi den Nachhaltigkeitsfaktor, der dann ausgesetzt war, das müssen Sie dann ja für diejenigen, die schon Rente beziehen, müssen Sie das ja ausgleichen. Sonst bekommen die ja die weitere Höhe. Also diejenigen, die schon Rentner sind, und ich senke dann das Niveau ab von 48 auf 47%. Wie wollen Sie denn das machen, ohne dass Sie die Renten dieser Rentenbezieher kürzen?
Ja, das ist schon richtig, da haben Sie recht.
Das ist einfach mathematisch.
Das ist auch so.
Und das ist dann tatsächlich für diese
Generation. Also reden wir dann über Rentenkürzungen?
Dann ist es tatsächlich eine Rentenkürzung.
In dem Vorschlag, wenn es so ungefähr. Doch, ich denke schon, dass die 120 so gerechnet sind. Jedenfalls, wenn die Grafik richtig war, ist das
völlig. Herr Sinn, es gibt die Rentengarantie.
Ja, nun gut, dann ist die Grafik und das, was Sie gerechnet haben, nicht im Einklang mit der Rentengarantie.
Wenn Sie so machen wollen, dass die Rente nie sinkt, dann können Sie die Grafik so nicht umsetzen, wie Sie gerade gesagt haben.
Ja, ja. Es gibt die Rentengarantie und die wird auch nicht ausgehebelt.
Nee, also das ist also nicht, bitte nicht theoretisch. Okay. Also
seid ihr noch da?
Ja,
liebe
total.
Hörerinnen und Hörer, seid ihr noch da? Also das ist diese Diskussion.
Also ich bin mathematisch, ich meine, bin ich absolut auf der Seite von Karl Lauterbach. Ich finde, ja, er hat da einen sehr validen Punkt. Und es würde natürlich faktisch eine Rentenkürzung bedeuten. Geht ja nicht anders. Wenn du das Niveau senkst, kann es ja nicht mehr werden.
Also zunächst mal steht dem tatsächlich die Politik und das Gesetz im Weg. Es ist nicht möglich derzeit, dass Renten sinken. Sie können nur nicht mehr so stark steigen, wie das zuvor der Fall gewesen ist. Sollte man diesen Fall mit dieser Abbruchkante jetzt tatsächlich so haben, ja, wäre das etwas ein Problem, das man politisch lösen müsste, weil es nicht gesetzeskonform ist. Da gibt es Wege. Man kann zum Beispiel dann bei 48 anfangen, aber dann schneller absenken hinterher und so weiter. Man könnte da bestimmte Gruppen rausnehmen von Rentnerinnen und Rentnern, die schon Rente bekommen, um das zu vermeiden, dass die weniger Rente
genau
bekommen.
Aber also die Frage, die ja, und da haben die Jungen ja einen Punkt, die Frage ja, die hinter allem steht, ist es eigentlich alles noch gerecht? Denn darum geht's ja im Kern. Wir haben das Problem, ja, ja, wie wir die Rente auf Dauer finanzieren wollen.
Genau. Und da sind sich, glaube ich, ja auch alle einig, dass wir mit diesem demografischen Faktor leben müssen und gucken müssen, wie wir uns darauf einstellen. Jetzt will ich gar nicht so intensiv in diese Debatte einsteigen.
Ja, aber ich finde, doch, weil das möchte ich jetzt schon wissen. Also wie soll denn unser Rentensystem der Zukunft aussehen?
Lass uns das später machen.
Okay.
Also es gibt eine Revolte in der Jungen Union. Und warum ist die so bedeutend? Das weißt du ja sicher auch, weil wir haben 18 junge Abgeordnete, die gesagt haben, sie stimmen bei diesem Gesetz dagegen. Und das würde bedeuten, dass das scheitert, weil die Mehrheitsverhältnisse sind, wie sie sind.
Wobei sich inzwischen, glaube ich, Linke und Grüne Abgeordnete gemeldet haben, die gesagt haben, im Zweifelsfall würden sie dafür stimmen und unter Umständen diese 18 Stimmen wieder ausgleichen.
Ja, aber keiner weiß es so genau, weil es wird auch schon kolportiert. Es gäbe mittlerweile insgesamt sogar 30 Abweichler in der Union, also über die junge Gruppe hinaus, weil sie noch Menschen überzeugt haben von ihrem Anliegen. Also da ist schon ein bisschen Sprengstoff drin, weil im schlimmsten Falle haben wir es damit wieder zu tun, dass hier eine Regierung, eine amtierende Regierung nicht imstande ist, ein Gesetz durchzubringen. Und jetzt ist super interessant, wie geht die Parteiführung der Union? Wie gehen die damit um? Und wie gesagt, Winkel sitzt bei Lanz und Lanz spricht ihn auf einen Vorfall an, der mit dem Fernsehen zu tun hat. Weil Lanz bohrt ja gerne in offenen Wunden bei seinen Gästen. Hör dir das mal an.
Vielleicht zunächst, Herr Winkel, weiß Friedrich Merz, dass Sie hier sind?
Nein, das habe ich ihm vorher nicht gesagt, aber das habe ich Ihnen bei den bisherigen Sendungen auch noch nicht gesagt. Insofern gibt es da auch kein Problem.
Ich frage deswegen, weil Sie waren ja am Sonntag waren Sie in der ARD eingeladen, ne? Bei den Kollegen der ARD. Mhm. Sie waren fest eingeplant.
Ich war eingeladen, ja.
Sie waren schon auf dem Weg ins Studio? Mhm. Und dann passierte was?
Naja, der Kanzler hat den Termin wahrgenommen. Und
was heißt
ja
das?
Auch, ist es ja auch,
er hat sie weggegrätscht. Okay. Ist das seine Blutgrätsche?
Ich oder weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man im Kanzleramt wusste, dass ich eingeplant war. Und,
das ist nicht schlecht. Ist sie Ihre Partei, ne? Ihre eigene Partei?
Ja, selbstverständlich. Aber ich glaube, der Kanzler hat entschieden, da reinzugehen. Und das ist ja auch völlig okay.
Das heißt, Sie waren schon auf dem Weg und flogen dann wieder raus, weil der Kanzler das zu seiner Sache machen wollte.
Was heißt rausfliegen? Der Kanzler hat den Termin wahrgenommen. Das ist ja auch in Ordnung, Herr Lanz.
Das ist nicht schlecht, Frau Mössbauer.
Heute bin ich ja hier.
Vielleicht kommt Merz gleich noch und wir müssen hier die Sitze tauschen. Aber wir würden ihn dazusetzen.
Der war eingeladen und dann hat Merz gesagt, nö, mach ich. Und da siehst du schon, da will einer einen Deckel drauf machen.
Naja, klar, also weil er natürlich letztendlich den Frieden in der Koalition behalten will. Und an der Stelle auch mit der SPD gehen wird. Ja, aber lass uns bitte nochmal auf den Kern kommen, weil das interessiert mich bitte jetzt wirklich. Haben für dich die Jungen da einen Punkt?
Ja, natürlich haben sie einen Punkt, über den man sprechen muss. Über Generationengerechtigkeit muss man immer sprechen können. Nur du musst halt auch gleichzeitig auch immer noch sehen, dass Menschen auch eine auskömmliche Rente im Alter haben müssen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass gerade im Osten dieses Landes 75% der Menschen einzig und allein von ihrer Rente abhängig sind. Das sind ja alles Wahrheiten, die man mit in diese Diskussion mit einbeziehen muss. Und du hast im Prinzip drei Möglichkeiten, hast du, wenn wir wirklich drüber sprechen, um an dem Rentensystem was zu ändern. Diese drei Möglichkeiten sind, zum einen kannst du schauen, dass mehr Menschen einzahlen. Wie kriegst du das hin? Indem du die Erwerbsquote erhöhst. Du kannst schauen, dass mehr Frauen aus der unfreiwilligen Teilzeit in Vollzeit geholt werden und, und. Dann zweite Möglichkeit
Beamte
ist...
Beamte auch mit einzahlen, dass sich quasi endlich alle mal an diesem Solidarsystem auch beteiligen. Das würde noch nicht alle Probleme lösen, aber es wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, natürlich. Dann hast du zweite Möglichkeit, länger einzahlen lassen. Auch große Diskussionen, Lebensarbeitszeit, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da ein bisschen das missverstanden wird in der öffentlichen Debatte und dass es darum geht, dass alle irgendwie 3, 4, 5 Jahre länger arbeiten müssen. So wie ich es mitbekommen habe, bringen schon mehrere Monate mehr Arbeit eine erhebliche Ersparnis in diesem System. Das heißt also, ich will das jetzt nicht sagen, dass das der Weg ist, den man gehen muss, aber das ist zumindest
eine
Möglichkeit.
Aber es ist ja auch eine Stellschraube.
Genau, eine weitere Stellschraube.
Neben dem, dass man eben auch privat perspektivisch vorsorgen muss und auch der Staat natürlich in Kapitalfonds und Ähnliches einzahlen muss, so wie es ja auch Länder im Norden machen.
Ja klar. Und das Dritte, mehr Geld ins System. Sprich, Beitragssätze erhöhen, Steuererhöhungen, irgendwo Geld noch herbekommen. Ich sage jetzt mal so ganz wild ein Wort, Vermögenssteuer. Oder dass man einfach bei der Erbschaftssteuer schaut, dass man da, also überall, wo man noch Geldtöpfe findet, das ist natürlich etwas, wo man das System entspannen könnte. Meine bescheidene Meinung ist, man muss vermutlich aus allen drei eben genannten Dingen, Stellschrauben, da muss man schauen, ob man da einen politisch verträglichen Weg findet, mit dem alle Generationen leben können. Aber das ist vielleicht auch meine naive Meinung, dass irgendwann mal alle an einen Tisch kommen und eine vernünftige Lösung finden.
Ja, weil der Konflikt, der ja so ein bisschen dahinter steckt, ist, dass viele der Jungen heute eh schon hauptsächlich in ihre private Altersvorsorge investieren. Und da unser Rentensystem ja nie so war, dass wenn ich jetzt 100 Euro für meine Rente zahle, dass ich genau diese 100 Euro plus Zinsen irgendwann zurückbekomme, sondern wir finanzieren ja quasi gerade mit dem Geld die Rentner. Und deren Sorge ist einfach, dass diese Knete für immer verloren ist, die sie da einzahlen, weil das System nach hinten raus nicht halten wird und sie irgendwann komplett ohne Rente dastehen oder eben mit einer Rente, die definitiv überhaupt nicht mehr zum Leben reicht.
Richtig.
Und diesen Prozess hat man, diese Diskussion hat es in Deutschland schon vor Jahrzehnten gegeben. Wir erinnern uns an Norbert Blüm.
Die Rente ist sicher.
Da ging das schon alles durch. Und man hat über Jahrzehnte diese Diskussion in Deutschland nicht geführt und hat nicht angefangen, das System anzupassen. Sondern man hat immer weiter gesagt, ja, es funktioniert ja, lassen wir weiter so laufen. Die Rentner haben sich nicht beklagt, weil die Renten eben in Deutschland auch wirklich fantastisch waren. Und jetzt kommen wir an einen Kipppunkt. Und sich dieser Diskussion mit den Jungen jetzt nicht wirklich zu stellen und wirkliche Vorschläge zu erarbeiten, sondern wieder dieses klassische März-Ding von oben herab die Diskussion so ein bisschen zu beenden, ist meines Erachtens ein gigantischer Fehler.
Ja, ihm fehlt natürlich wieder jegliche Sensibilität. Das haben wir ja in den vergangenen Wochen schon an vielen Stellen gesehen. Und dass das jetzt parteiintern passiert, ist bemerkenswert, vor allem vor dem Hintergrund, weil ja die Junge Union, das ist ja ein Fanclub. Also es ist ja eigentlich der März-Fanclub. Mehr Fans.
War.
Ja, ja, eben.
War.
Also härtere Fans hat der sonst nirgendwo. Wir haben gleich auch noch Ausschnitte vom JU-Tag, den sie da gehabt haben im Phantasialand. Nee, wo war das? Europapark.
Europapark, ich weiß es nicht. In irgendeinem Freizeitpark, wo es Popcorn und Zucker war.
Richtig, genau. Wie sagte eine Journalistin, draußen gab es eine Geisterbahn, aber die wahre Geisterbahn war im Saal. Das fand ich sehr schön, diesen Kommentar. Aber lass uns doch mal jetzt gucken. Das ist die große Diskussion und du hast vollkommen recht, die muss man eigentlich auch führen, diese Debatte. Nicht wieder vertagen. Und jetzt haben wir hier den großen Kommunikator der Union, Jens Spahn, der im Bericht aus Berlin das hier sagt.
Wir sehen die Sache, viele haben auch Sympathie in der Fraktion für das Anliegen der jungen Gruppe, aber wir sehen eben auch alle, das zeichnet ja Unionsabgeordnete aus, immer auch das große Ganze. Die Regierung als Ganzes muss regierungsfähig, muss handlungsfähig bleiben, mehr denn je in diesen Tagen. Es wird gerade die Friedensordnung Europas neu verhandelt mit dem Vorschlag aus Washington. Der Bundeskanzler ist eine entscheidende Stimme für Europa, er hält Europa zusammen. Transatlantisch ist der Kanzler entscheidend und dafür, um dort handeln zu können, braucht er natürlich eine stabile, eine handlungsfähige Regierung.
Was für eine krasse Ablenkungsgeschichte. Einfach jetzt hier.
Ja, aber und das ist, wir haben jetzt gerade in dem Zitat von Spahn den Kern des Problems entdeckt. Wir reden nicht drüber, sondern es werden immer irgendwelche Nebelkerzen gezündet.
Natürlich, total. Und wir haben, gleich reden wir noch über den Grund, warum das so ist. Ja. Wir haben jetzt hier noch einen. Markus Söder ist ja bekannt dafür, dass er immer für Harmonie ist. Innerhalb der Partei auch, ne? Er hat ja nie für Kontroversen gesorgt.
Nein.
Und deswegen ist ja auch klar, dass er das hier sagt.
Beständige Gemäkel und an jedem einzelnen Wort angesichts der Herausforderungen, der Krisen, die wir in unserem Land haben, sind es alles immer wieder Nebengeräusche, die nichts bringen.
Die nichts bringen. Also viel mehr kann man der jungen Gruppe gar nicht mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen, als das jetzt hier der Söder an der Stelle gemacht hat.
Obwohl er sich ja von der jungen Union auf dem Parteitag da hat feiern lassen.
Total. Genau, der ist mehr gefeiert worden als Merz.
Ja, und er ja seine Mütterrente auch noch schön durchgebracht
hat. Und das ist der Grund. Philipp, da sagst du es eben. Die halten alle so still und sagen, ja, müssen wir machen, weil sie alle irgendwas bekommen aus diesem Deal.
Nur die Rentner nicht.
Tja, gut, aber um die geht's ja auch nicht. Du alter Sozialapostel. Es geht hier um was viel Wichtigeres. Es geht um die Union der Union. Und deswegen, die CDU hat ihre Aktivrente, die sie durchkriegen möchte. Die CSU hat ihre Mütterrente, die sie durchkriegen möchte. Klammer auf, beides Konzepte, die unter Expertinnen und Experten extrem umstritten sind, ob das überhaupt was bringt, ob das sinnvoll ist. Also die Mütterrente noch mehr umstritten als die Aktivrente.
Kannst du uns einmal ganz kurz die Mütterrente in drei Sätzen erklären?
Die Mütterrente ist, dass Frauen, die bis zum Jahr, oh Gott, in den 90ern für Kinder gesorgt haben, dass die für diese Care-Arbeit, die sie geleistet haben, Rentenpunkte bekommen. Klingt jetzt erstmal nach einem Vorschlag, wo es um Gerechtigkeit geht und auch um die Anerkennung von der Lebensleistung von vor allem Müttern, die sich um Kinder gekümmert haben. Ja, sicher. Aber die Mütterrente an sich ist halt eine Rente mit der Gießkanne. Das heißt, das bekommen alle, egal ob das jetzt wohlhabende Rentnerinnen sind oder eben nicht so wohlhabende. Das heißt also, die gegen Altersarmut wirkt diese Art der Rente, der Auszahlung nicht, sondern es ist wirklich ein symbolischer Akt, der viel Geld kostet. Und man kann das machen, sicherlich, wenn man die Aussage treffen möchte, wir möchten hier Care-Arbeit würdigen, das verstehe ich auch. Aber viele Expertinnen und Experten sagen, dass das nicht der richtige Weg ist, weil es einfach verpufft, weil das Geld einfach ein Tropfen auf einen heißen Stein ist und wirklich nur viel kostet. Und die Aktivrente, das ist ja, dass Menschen mit Eintritt ins Rentenalter 2000 Euro zusätzlich pro Monat steuerfrei verdienen können.
Das Projekt von Carsten Linnemann.
Genau.
Einfach mal machen.
Und auch da wird gesagt, dass das vermutlich nicht den Effekt hat, den die sich da alle vorstellen, dass jetzt hier Deutschland packt an und alles wird gut und Fachkräftemangel wird behoben.
Aber warum findest du das nicht so gut? Also ich finde das ja, wenn es grundsätzlich die Möglichkeit gibt,
das habe ich nicht gesagt, das ist nicht,
weil du sagtest, es ist umstritten.
Weil Expertinnen und Experten den Effekt von,
warum?
Also sie wollen ja damit eine Antwort geben auf zum einen diese Rentendebatte, wie kann man sich im Alter noch, wie kann man die Rente anheben aus sich selbst heraus. Zum anderen sagen sie ja, damit geht man auch den Fachkräftemangel an und es ist eine Wertschätzung von älteren Menschen auch, die dann damit mitschwingt, weil wir brauchen die ja noch und so. Aber Expertinnen und Experten, wenn ich das richtig verstanden habe, sagen, dass diese Effekte nicht so greifen, also dass der Effekt nicht so riesig ist für diesen Aufwand, den man da betreibt und für das, wie groß diese Debatte geführt wird. Also es ist auch eine Art Prestige-Polit-Projekt, was an dem eigentlichen Problem nicht so richtig viel ändert. Und genauso wie die Mütterrente auch ein Prestige-Objekt ist, dass man wunderbar politisch vor sich hertragen kann, gibt keine richtigen Verlierer, es gibt auch irgendwie Gründe dafür, es gibt reale Gründe, wo man sagen kann, jo, klingt doch eigentlich ganz vernünftig, aber es sind auch, wenn man ganz böse ist, Nebelkerzen, die so eine schlechte Sicht erzeugen, damit wieder mal der Blick vernebelt wird auf das, worum es eigentlich geht. Aber alle wollen sie das. Die CDU will die Aktivrente, Die CSU will ihre Mütterrente und die SPD möchte diese Haltelinie auch über den Zeitpunkt 2031 hinaus mit 48% festgelegt haben. Alle wollen sie was.
Und der entscheidende Punkt ist an der Stelle aber, dass nichts von dem das Kernproblem der Rente löst.
Nichts. Aber auch gar nichts wird dieses Problem wirklich angehen, sodass zukunftssicher klar ist, die Renten sind sicher. Und das ist das Dramatische an dieser Lage. Und jetzt hast du diese junge Gruppe. Ob die jetzt konkret mit diesem Zahlenbeispiel recht haben oder nicht, da lässt sich trefflich drüber streiten. Haben wir ja auch schon ein bisschen gemacht hier, aber sich das Problem noch nicht mal anzuhören und die jetzt wirklich so abzustrafen, das ist schon krass und zu sagen, hier dieses Gemäkel und wir haben hier größere Probleme, guck mal hier, der Frieden in Europa und so. Und jetzt ist aber...
Ja, und in Angola gibt's kein vernünftiges Brot und Belem sieht aus wie Gelsenkirchen.
Und jetzt kommt Fritze Merz zum JU-Tag da im Europapark in Rust. Ist vorher noch Achterbahn gefahren vermutlich oder was? Ja? Setzt sich jetzt dahin.
Ja, er wirkt ein bisschen verwirrt, das stimmt.
Setzt sich jetzt dahin und gibt der Gruppe erstmal recht, Philipp. Hallo hier, kommt eine Frage aus dem Publikum?
Ich würde gerne von Ihnen wissen, was spricht denn inhaltlich für 120 Milliarden Euro für dieses 120 Milliarden Euro Paket? Vielen Dank.
Ich will Ihnen die Antwort gerne sagen. Gar nichts spricht dafür.
Das ist der Schnipsel, der sehr viel geteilt wird. Ja? Also erstmal sagt der Merz, ne, nichts spricht, habt ihr vollkommen recht, ist eigentlich Blödsinn. So, und wenn jetzt haben wir vorhin ja schon mal gehabt, wenn Merz manchmal einfach einen Punkt machen würde und nicht mehr weiterreden, wäre es zumindest für uns als Zuhörerinnen und Zuhörer leichter, ihm zu folgen.
Dann
weil jetzt
gut.
Kommt nämlich der zweite Teil. Das hat er direkt danach gesagt.
Also... Ich sage Ihnen voraus, diese Berechnungen werden sich als unzutreffend erweisen, weil wir Reformen machen, die es vermeiden.
So, das heißt also, ihr macht euch wieder einen Kopf über ein Problem, was gar nicht entstehen wird.
Ihr habt euch verrechnet.
Ihr habt euch verrechnet, ja. Auch damit ist er gar nicht auf den Kern des Problems eingegangen, dass die sagen, hier, da muss was passieren, da muss was Profunderes passieren. Nö, er wischt das einfach so vom Tisch. Und wer gibt ihm recht? Lars Klingbeil.
Wir stehen dafür, dass Menschen, die hart gearbeitet haben, in diesem Land eine auskömmliche Rente bekommen. Und ich sage euch in aller Klarheit, an diesem Gesetz wird nichts mehr geändert, liebe Genossinnen und Genossen. Wir stehen beim Thema Rente. Das werden wir im Bundestag verabschieden. Und das ist gerecht, liebe Genossinnen und Genossen.
Noch ganz kurz zur Information, Klingbeil hat nicht bei der JU gesprochen.
Wollte ich gerade sagen, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hat er sich da beworben? Langsam wäre es ja soweit.
Ja, hat das recht.
Ja, aber ich merke immer tatsächlich in letzter Zeit immer, sobald ich Lars Klingbeil reden höre, ne, verliere ich Lebensenergie.
Ja,
was der den Sozen gerade antut, ist wirklich, also.
Ja, aber du hast gehört, Klingbeil sagt, es wird nichts mehr geändert. Mhm. Ja. Und wer gibt Klingbeil jetzt wieder recht? Wieder der Merz. Diesmal beim Arbeitgebertag.
Und meine Damen und Herren, wenn man eine Haltelinie verlängert, dann ist doch völlig klar, dass das, was dann einsetzt, nicht das wäre, was wäre, wenn man früher aufgehört hätte, sondern dass das gilt, was dann gilt. Ich wiederhole mein Beispiel mit dem Auto. Wenn Sie irgendwann zwischendurch auf Ihrem Weg anhalten und später weiterfahren, dann fahren Sie an der Stelle weiter, wo Sie sind. Und nicht an der Stelle, wo Sie wären, wenn Sie nicht angehalten hätten. Ist doch klar. Ich merke, es rattert jetzt gerade.
Hm? Absolut.
So, meine Damen und Herren, und genau das ist die Verabredung des Koalitionsvertrages.
Es sei denn, man hat den Fußgänger übersehen, war kurz bewusstlos, hat ihn überfahren, dann fährt man an einer anderen Stelle weiter, als man angehalten hat.
Oder man wird abgeschleppt.
Oder man wird abgeschleppt.
Wenn der ADAC da war, die gelben Engel.
Ich habe gerade gesagt, abgeschleckt. Ich meinte aber abgeschleppt.
Ja, gut, abgeschleckt.
Aber das finde ich das Gute bei Merz, dass er einfach das Talent hat, es in so alltäglichen Beispielen dann auch anfassbar, also haptisch zu machen, dass man direkt denkt, ja klar.
Und vor allem auch noch die Verbrenner-Debatte noch mit reinzubringen. Weil der hat ja bestimmt nicht mit dem Elektroauto gehalten, der Merz.
Nein.
Das war auf jeden Fall ein Verbrenner. Ja, 8 Zylinder. Und jetzt hier muss man dazu sagen, das war nicht mal bei der Union eben, sondern beim Arbeitgebertag. Und da schlägt er auch den Sargnagel in die Argumentation der jungen Gruppe.
Meine Damen und Herren, wenn wir uns in dieser Welt behaupten wollen, dann geht es in diesen Tagen und Wochen und Monaten um mehr als nur um 48% Haltelinie. Da können wir auch darüber diskutieren. Aber wenn wir aus dem Blick verlieren, was jetzt auf dem Spiel steht, dann werden uns unsere Kinder und unsere Enkelkinder bitterste Vorwürfe machen. Und sie werden nicht mehr an 48% Haltelinie erinnern. Die Diskussion wird ihnen alle nicht mehr gegenwärtig sein.
Also da hat er endgültig einen Spahn gemacht.
Genau, aber am Ende des Tages interessieren ihn an der Stelle eigentlich gar nicht die Kinder und Enkelkinder, sondern die haben natürlich alle panische Angst vor den Wahlen im Osten.
Natürlich.
Das ist doch der Grund, warum gerade sich wieder keiner an dieses Thema rantraut. Und damit sind wir bei, finde ich, bei einem weiteren Kernproblem beim Thema Rente, dass sich immer niemand wirklich rangetraut hat, weil immer irgendeine Wahl bevorstand, irgendeine Bundestagswahl, irgendeine Landtagswahl und man wollte da nie wirklich drüber reden. Und der Schaden wird dabei aber ja nicht kleiner. Das ist, um in der Welt von Friedrich Merz zu bleiben, wenn ich mit einem Auto fahre, wo beide Reifen platt sind und die Achse schon schief hängt, dann macht's keinen Sinn, wenn ich mit Vollgas auf die Autobahn will.
Ja, dann lässt man besser doch den ADAC kommen.
Ja, oder verschrotten.
Oder das. Friedrich Merz hat ja so Momente, wo die Ehrlichkeit aus ihm rausbricht, vermutlich ohne, dass er es so richtig überschauen kann. Und jetzt kommen wir zum Kasus Knaxus in dieser ganzen Debatte.
Also wenn du Latein benutzt, dann weiß ich immer, jetzt wird's wichtig.
Jetzt Achtung, Freunde, Achtung. In vino veritas und so weiter.
Glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen? Wer bietet an das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Damit gewinnen wir vielleicht Zustimmung bei jungen Gruppen. Aber damit gewinnen wir mit Sicherheit keine. Ja, liebe Freunde, ich bin ja bereit, diese Auseinandersetzung auszutragen. Aber ich muss doch dafür sorgen, dass wir strukturell in der Bundesrepublik Deutschland mehrheitsfähig bleiben.
Er sagt dann später noch, er muss ja irgendwann mal vor Rentnern sprechen und da muss er ja auch was argumentieren können.
Ja,
und ich glaube,
dem muss er ja irgendwas sagen. Da kann er ja nicht hinkommen und sagen, Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, eure Lebenserwartung ist relativ hoch. Die schlechte, die Knete wird dafür nicht reichen.
Und jetzt muss man noch wissen, dass Rentnerinnen und Rentner eine unfassbar wichtige Wählergruppe sind, weil sie sehr, sehr viele sind, weil es das klassische Stammwählerpotenzial der Union. Und dann wird einem, glaube ich, auch diese ganze Debatte doch sehr viel klarer. Sachpolitik, die Politik am Thema, die dieses Problem wirklich angeht, ist das auf gar keinen Fall.
Und diese politische Diskussion wurde Ihnen präsentiert von Grundlos Gute Laune Edelmetalle. Investieren auch Sie jetzt in Gold und Silber und machen Sie sich unabhängig von diesem kaputten Rentensystem. Grundlos Gute Laune, Gold und Edelmetalle.
Manöverkritik. Wir haben Zuschrift bekommen.
Okay.
Und zwar hat uns Seppel geschrieben zur letzten Sendung. Er hat sich geäußert zu einem Zitat von Friedrich Merz, das wir in der Sendung hatten. Und das ist uns beiden gar nicht aufgefallen. Mhm. Und zwar sagt Seppel, Flüchtlinge, die in Syrien sind, sind doch schon da, Herr Merz. Wie sollen die denn dann noch dahin zurückkehren? Ich habe lange überlegt, was meint er damit? Und er meint, hör jetzt mal genau zu. Das hatten wir drin, das Zitat. Und es ist uns beiden nicht aufgefallen, was Merz hier sagt.
Okay.
Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen. Ich setze allerdings darauf, dass ein großer Teil der Flüchtlinge, die in Syrien sind, jetzt von sich aus in das Land zurückkehren und dort am Wiederaufbau teilnehmen. Ohne diese Menschen ist der Wiederaufbau nicht möglich.
Ja, ja, in seinem Herzen sind die einfach alle schon weg.
Ja.
Das Weltbild von Friedrich Merz. In Belém gibt's eine Kehrwoche, in Angola vernünftiges Brot und in Deutschland futschen ihm keine Ausländer vor die Füße. Und er kriegt endlich wieder Zahnarzttermine.
Ja, da kann er vielleicht auch endlich wieder härteres Brot kauen und ist wieder besser drauf.
Ja, aber ich habe auch etwas, was die Laune von Friedrich Merz extrem anheben könnte.
Ja?
Ja, nach langem Gewurstel von uns beiden Vollprofis ist es endlich soweit. Ihr könnt diesen Podcast in Zukunft, wenn ihr denn möchtet, unterstützen. Wir haben ja gesagt, der Podcast wird kostenlos und für alle hörbar bleiben. Aber wer die Möglichkeit hat und wer Lust hat, uns zu unterstützen, kann das ab sofort auf Steady machen. Steady ist eine Plattform, die auch in Deutschland gemeldet ist. Ihr bekommt da eine vernünftige Rechnung, wenn ich das richtig verstehe, auch mit Märchensteuer. Also keine amerikanischen Unternehmen, sondern es ist eine deutsche Plattform. Und auf der könnt ihr uns jetzt unterstützen mit einem freiwilligen monatlichen Betrag. Wir haben drei verschiedene Abos eingerichtet. Das beginnt, glaube ich, bei 5 Euro. Und da könnt ihr euch dann aussuchen, was zu euch passt und wie ihr uns unterstützen möchtet. Das Ganze wird monatlich abgerechnet. Man kann das auch monatlich kündigen und finden tut ihr uns auf
steady.de/ggl. Steady wie steady.de und /ggl wie grundlos gute Laune.
Genau, da könnt ihr uns ab sofort, wenn ihr möchtet, unterstützen und wir würden uns darüber sehr freuen.
Zitat.
Mein lieber Tomi, apropos finanzielle Unterstützung für Menschen mit Bedarf. Wir reden über Wolfram Weimer.
Natürlich, unser Kulturstaatsminister.
Unser Lieblingskulturstaatsminister.
Unser beider persönlicher Kulturstaatsminister. Ja.
War diese Woche ein bisschen in den Schlagzeilen. Aber bevor wir zu diesen Schlagzeilen kommen, habe ich auf seinem Instagram-Account ein Zitat gefunden. Mhm. Und das hat mich bewegt. Und deswegen möchte ich das einmal ganz kurz vorlesen. Zitat Wolfram Weimer. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein bedeutendes Element im emotionalen und geistigen Betriebssystem unseres Landes.
Fantastisch. Was für ein Aperçu.
Ja?
Ja.
Ich finde, es ist so ein dermaßener Random-Satz, ohne jegliche Bedeutung, ohne jeglichen Inhalt. Du kannst doch das Wort Kultur- und Kreativwirtschaft, kannst du doch durch alles Mögliche ersetzen und es wird immer noch funktionieren.
Ja, dann mach's.
Pass auf, ich mach's mal. Das Nutella-Brötchen ist ein bedeutendes Element im emotionalen und geistigen Betriebssystem unseres Landes. Oder der Urlaub auf Mallorca ist ein bedeutendes Element im emotionalen und geistigen Betriebssystem unseres Landes. Funktioniert immer noch. Und mein Favorit, Bier ist ein bedeutendes Element im emotionalen und geistigen Betriebssystem unseres Landes.
Aber es ist doch schön, wenn ein Mensch in dieser Verantwortung einen Satz prägt, den jeder für sich persönlich auch nochmal mundgerecht machen kann.
Ja, ich höre so einen Satz von Weimar und denke mir, wann kriege ich endlich die Parasitieren ihren Würmer? So, also das wollte ich nur nochmal kurz einwerfen, weil das, ich finde, also man merkt auch, dass dieser Mensch überhaupt keine Verbindung zur Kulturszene hat. Der läuft da immer, ihr habt das Gefühl, auf diesen Veranstaltungen, der läuft da immer rum wie so ein Sextourist durch Pattaya.
Da müssen wir mal mit unserem Justiziar sprechen, ob das drin bleibt.
Das nehmen wir raus.
Nee, das lassen wir mal schön drin. Satire.
So, Satire. So.
Ja, ich bitte dich, so ein Kulturstaatsminister muss ja wissen, dass das alles von der Kunstfreiheit gedeckt ist, ne?
Genau. So, aber dieses Zitat mal an die Seite gepackt, kommen wir jetzt zum Thema meiner Strecke heute, meines Zitatortes. Und zwar, Weimar hat lange den Ludwig-Erhard-Gipfel am wunderschönen Tegernsee veranstaltet. Mhm. Und das klingt ja erstmal, Ludwig-Erhard, das klingt nach einer wirtschaftsvernünftigen Veranstaltung. Ja, da kämpfen Leute für eine gute Wirtschaft. Und ist aber in Wirklichkeit immer schon ein Lobbytreffen zwischen Politik und Wirtschaft gewesen. Und die Tickets starten da für diese Veranstaltung, für ein Tagesticket, ab 1.100 Euro.
Philipp, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, Es wird ja auch der Satz herumgereicht, das sei das deutsche Davos.
Ja, dieser Satz wird aber vor allen Dingen von Wolfram Weimer auf einem Silbertablett durch die Gegend gereicht, weil er nämlich mit diesem Treffen richtig Asche verdient hat.
Moment, auch jemand, der völlig untadelig in dieser Hinsicht ist, hat diesen Satz schon verwendet. Julia Klöckner zum Beispiel.
Ja, aber du merkst gerade selber die Parallelen, ne? Und ich frage mich aber wirklich, bei einem Tagesticket kostet da 1.100 Euro. Drei Tagesticket kostet 3.000 Euro. Ja, nur um da zu sein. Wer kann sich denn sowas überhaupt leisten? Wer kann an so einer Veranstaltung überhaupt teilnehmen? Und für 2026 sind dort angekündigt Söder, Katharina Reiche, Thorsten Frey, Kanzleramtsminister, Ilse Aigner und der Premierminister von Albanien. Ja. Also ein fettes Line-up.
Das Rock am Ring der Politprominenz.
Und damit wir jetzt überhaupt mal ein Gefühl für diese Veranstaltung bekommen, hören wir jetzt mal, wie die Ehefrau von Wolfram Weimar, Frau Weimar-Götz, diese Veranstaltung beschreibt.
Was wir hier machen, ist eine insofern ein Hochfest der Kultur mit der ganzen Breite der Meinungsvielfalt und der Tiefe der Ideen und Intelligenz.
Das war wieder so ein Satz.
Ja, und das hat sie gesagt im Mai 2025. Und also ein Lobbytreffen von Wirtschaft als ein Hochfest der Kultur, wo sich nur Reiche mit Politikern treffen, finde ich schon einen absoluten Knaller.
Ja, da siehst du halt, was da für eine Vorstellung von Kultur vorherrscht. Und das bringt mich wieder zu meinem Lieblingszitat über Weimar aus der FAZ. Die haben geschrieben, Weimar ein Interesse an irgendeiner Kunst oder Geist zu unterstellen, wäre spekulativ.
Und Weimar war ja vor seiner Karriere als Kulturstaatsminister, war er hochprofessioneller und hauptberuflicher Talkshow-Gast, hat diese Veranstaltung gemacht, damit haben die auch ordentlich Knete verdient. Und vorgeworfen wurde Weimar jetzt, dass er quasi als Minister eine Veranstaltung organisiert, bei dem Zugang zu Politikern geboten wird. Jetzt hat er vorher gesagt, er hat sich schon aus der Firma zurückgezogen und so. Und wir hören jetzt einmal einen Ausschnitt aus der Dreisat-Kulturzeit, die so ein bisschen die Verflechtungen zwischen Weimar und dieser ganzen Veranstaltung aufzeigt, damit wir überhaupt mal einen Überblick bekommen.
Wiederholt erklärte Weimar, er habe die Weimar Media Group verlassen. Die Fraktion der Grünen will das genauer wissen und stellt am 5. November eine Anfrage an die Bundesregierung. Die beantwortet Weimar wieder mit der Formulierung: Staatsminister Dr. Wolfram Weimar hat vor seinem ersten Amtstag als Staatsminister für Kultur und Medien die Geschäftsführung der Weimar Media Group GmbH niedergelegt und die Verlagsgruppe verlassen. Doch darauf folgt der Satz: Die 50-prozentige Anteilseignerschaft an der Weimar Media Group GmbH steht nicht in Konflikt zum Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung. Heißt, Wolfram Weimar leitet sein Unternehmen zwar nicht mehr, hält aber Anteile von 50%. Warum wählt er also die Formulierung, er habe den Verlag verlassen?
Die Frage ist nicht schlecht. Ich kann sie beantworten.
Sag.
Das ist Aktionskunst. Also unser Kulturchef, der macht, das ist, der schafft ein Kunstwerk.
Aber es ist doch eigentlich völlig verrückt, dass wir einen Minister haben in dieser Regierung, der immer noch Anteile einer Firma hat und diese Firma vorher auch mit seiner Frau gemeinsam geführt hat und natürlich jetzt auch mit ihr weiter darüber sprechen wird. Ist ja nicht so, dass die jetzt nie wieder über diese Veranstaltung zu Hause sprechen, bei der Wirtschaft und Politiker vernetzt wurden, die auch Abendessen anbieten, wo man den Leuten noch näher kommen kann und der das in seiner Funktion als Minister weitermacht. Ich finde die Veranstaltung ja auch ohne, dass er Minister ist, schon empfinde ich schon als extrem schwierig, weil es nicht Davos ist, 100%. Sondern ein knallhartes Lobbytreffen. Aber dass du als Minister da überhaupt nicht das Gefühl für hast, dass das komisch wirken könnte.
Ja, das Problem fängt dabei schon woanders an. Alleine damals die Entscheidung getroffen zu haben, Wolfram Weimar in diese Position hinein zu befördern als Kulturstaatsminister, da hätte man ja schon drauf kommen können, dass möglicherweise irgendwie da ein Interessenkonflikt mal um die Ecke lugt. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe ja gehofft, nee, das haben die vorher schon besprochen. Das wird so ausgeräumt sein, dass da nichts passiert. Und jetzt sehen wir, natürlich kommt ein Interessenkonflikt um die Ecke. Es war genauso Katharina Reiche, Gaslobbyistin. Da habe ich auch gedacht, naja komm, die wird ja im Amt jetzt nicht für Gas irgendwie da lobbyieren. Und dann siehst du, natürlich. Ja,
ich sage dir, dass Weimar am Ende des Tages auch nur Kulturstaatsminister geworden ist, weil er dieses Treffen da organisiert und ja auch in den Talkshows immer brav Merz-Agenda verteidigt hat.
Ja, die kennen sich also, doch vom Tegernsee, oder?
Ist ja,
doch
so, natürlich.
Ja, diese Tegernsee-Connection.
Wenn wir uns noch mal kurz daran erinnern, wie dermaßen am Rad gedreht hat die CDU damals bei der Greichen-Affäre.
Oh, natürlich, ja.
Die sind wochenlang nicht von der Palme runtergekommen.
Natürlich. Das hieß es wieder mal. Du liegst auf Filz nur dann bequem, wenn er schwarz ist.
Sag mal, du haust aber heute auch wirklich einen Bauernkalenderspruch nach dem anderen raus.
Ja, natürlich. Es ist ja bald Weihnachten.
So. Gott, das Das wird immer schlimmer mit dir. So, und jetzt hören wir mal, was Wolfram Weimer in einem Statement bei der FAZ zu den Vorwürfen sagt. Und dieser Ausschnitt ist auch noch aus der Kulturzeit von Dreisat.
Wenn Handwerker, Bauern oder Ärzte ihre Unternehmen komplett verkaufen müssten, nur weil sie eine Zeit lang ein politisches Mandat annehmen, dann würden keine Praktiker mehr in die Politik wechseln.
Und das finde ich das beschissenste Argument in diesem ganzen Zusammenhang.
Nicht das es ist die allergrößte Unverschämtheit, ja, sich erstens als sesselfurzender Talkshow-Gast als Praktiker verkaufen zu wollen, sich selber in irgendeiner Form mit Unternehmen oder Leuten zu verbinden, die etwas produzieren und herstellen. Also das Ding stimmt doch vorne und hinten nicht.
Na, es stimmt vor allem ja deswegen nicht, weil natürlich spricht nichts dagegen, wenn jetzt jemand vom Fach in ein politisches Amt kommt, wenn er irgendwie eine Firma hat oder hatte oder was auch immer. Aber hier veranstaltet er ja ein Treffen, ja, von Politikerinnen und Politikern als Unternehmer. Natürlich. Und ist selber Politiker. Das, ja, ist ja eine ganz andere Qualität.
Und der Metzger lädt zu seinem Betriebsfest auch nicht den Premierminister von Albanien ein. Also er kegelt sich da selber auf so eine ganz gut bürgerliche Ebene runter und tut so, als ob ein Hochlobby-Event so eine Art Handwerksveranstaltung ist.
Ja.
Wie kann es sein, dass man mit so einem Bullshit durchkommt, Tobi?
Das kommt vielleicht über die guten Kontakte, die man bisher schon hatte. Und da wird man halt nicht fallen gelassen.
Aber es zerstört doch immer weiter auch das Vertrauen in Demokratie. Also auch ein Friedrich Merz ist doch angetreten mit, jetzt machen wir alles anders, jetzt fahren wir es mal. Und dann, das hat ja jetzt nicht mal ein halbes Jahr gedauert und wir haben schon wieder einen schwarzen Filz, der unerträglich ist. Spahn, Reiche, Weimar.
Die haben alle den Schuss noch nicht gehört. Immer mehr Menschen wenden sich von der Demokratie ab. Und das nährt das alles. Und das ist hochgefährlich. Die sind sich ihrer Verantwortung, die sie gerade tragen, nicht bewusst. Wären sie sich dessen bewusst, hätte Weimar ganz andere Konsequenzen gezogen, als jetzt hier so halbgar irgendwelche Anteile zu verschieben. Egal, ob das jetzt rechtlich okay ist, das wird ja auch immer wieder gesagt. Rein rechtlich spricht nichts dagegen, dass das so ist, wie es ist. Ja, aber es geht darum, die Demokratie zu retten und zu zeigen, nee, sowas passiert bei uns nicht. Ihr könnt wieder Vertrauen haben und das wird damit untergraben. Finde ich ganz schlimm.
Ja. Und das, was wir gerade alle denken, da spricht Katharina Reichel halb im Scherz schon aus.
11. Ludwig-Erhard-Gipfel, ich darf zum 11. Mal dabei sein. Können Sie schon mal merken, wenn Sie 11 Mal durchhalten, werden Sie Bundeswirtschaftsminister.
Ich meine, sie sagt's natürlich auch scherzhaft.
Ja, aber du kannst auch
nicht. Aber am Ende des Tages ist es natürlich eine Bestätigung all dessen, was wir vermuten. Und seien wir ehrlich, natürlich hat's damit zu tun. Natürlich treffen sich da immer wieder die gleichen Leute, machen Handshake und natürlich werden da die Jobs verteilt oder man taucht zumindest auf dem Radar auf.
Das ist, wenn ein Scherz ein bisschen zu nah an der Wahrheit ist, dann kommt das so rüber wie das. Das ist ja der Hammer.
Und jetzt kommt noch ein Knaller. Das Land Bayern hat zwischen 2022 und 2025 diesen Gipfel, diese Veranstaltungsfirma, nennen wir es mal ganz billig, Veranstaltungsfirma, aus diversen Etats mit rund 700.000 Euro unterstützt. Wofür, Tobi? Wofür braucht eine Veranstaltungsfirma staatliche Zuschüsse von 700.000 Euro, wo das Tagesticket 1.100 Euro kostet und sich ausschließlich reiche Leute untereinander treffen, um Geschäftchen zu machen? Ich bin kurz davor, mit der Nummer zu Mario Barth zu gehen. Ehrlich. Nein, also ich weiß, dass mich gerade auch so ein Hauch von Populismus umgibt, aber ich finde es eine dermaßen Unverschämtheit und eine dermaßen Steuerverschwendung, 700.000 Euro für ein Lobbytreffen auszugeben, wo Katharina Reiche im Scherz sagt, naja, wenn sie 11 Mal hier sind, werden sie Wirtschaftsminister.
Da kannst du einige Montblanc-Pakete oder wie das da hieß bei ihm verkaufen für diese 700.000 Euro.
Ich glaube, dass die von der Knete richtig gut leben. Die, ja, leben von staatlicher Knete. Das sind die Leute, die aufs Bürgergeld schimpfen, die sagen, es gibt zu viele Ausländer und die klauen uns das Geld und es ist alles zu teuer. Das sind die größten Bürgergeldempfänger in diesem Land.
Sehr schön. Ja, das hast du sehr schön gesagt.
Ja, du guckst mich gerade an wie so ein Betreuer, den renitenten Opa, der sich gerade überlegt, gebe ich ihm jetzt die Beruhigungstablette oder nicht?
Es gibt den Moment, wo Satire nicht mehr die Realität noch weiter überzeichnen kann, als das die Realität selber schon tut. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade jetzt hier angelangt sind.
Aber weißt du, was ich mich in diesen Momenten immer häufiger frage? Hilft Empörung überhaupt noch? Also was ist das Stadium, was wir jetzt erreichen? Sind wir noch in der Empörung? Gehen wir schon rüber in die Resignation? Was kommt nach der Empörung? Kommt die komplette Gelassenheit und Entspannung im Sinne von, naja, dann... Also
ich vermute, erst kommt der Zynismus und dann der Fatalismus. Und in welcher Phase du dich selbst gerade befindest, das musst du selber sehen. Ich versuche immer noch ein bisschen Konstruktives dazwischen zu modellieren, wenn sich alle mal ihrer Verantwortung in Sachen Demokratie bewusst werden, würden solche Dinge nicht mehr passieren. So abgehoben von der Realität kannst du gar nicht sein, dass du sagst, naja, also ich bin jetzt hier Kulturstaatsminister, bin im Grunde politisch tätig. Diese Veranstaltung, ja, also das muss doch machbar sein, das ist doch für mich überhaupt, ist doch gar kein Problem. Da wird sich doch keiner beschweren drüber. Meinst du, dass die so abgehoben sind?
Na, dann hören wir doch an der Stelle einfach mal, was Friedrich Merz zu dieser Affäre sagt.
Oh Gott, nein.
Ich bin mit der Arbeit von Wolfram Wallmer sehr zufrieden. Und dass er nun von ganz links und von ganz rechts unter Feuer genommen wird, das bestätigt mich eher in meiner Einschätzung, dass er gute Arbeit macht.
Oh Gott, Philipp, bitte lass uns abbrechen, ich kann nicht mehr. Bitte, Philipp, ich bin... Oh Gott. Oh, ist er. Oh.
Er geht überhaupt nicht auf diesen Vorwurf ein und sagt ganz links, ganz rechts. Und auch da wieder diese renitente Sturheit. Und deswegen hat er auf jeden Fall recht. Das ist der Mann, der an vielen Stellen ja auch zu Recht die letzte Ampel, was Stil und andere Sachen angeht, auch kritisiert hat.
Ja, kritisiert ist ja noch zu wenig. Der hat es ja auseinandergenommen verbal.
Ja. Und da sitzt er und sagt, ja, links und rechts greifen den an. Das ist für mich der Beleg, dass der Mann alles recht richtig macht. Das ist ja schon Altersstuhrheit.
Ich merke bei dir auch ein bisschen, schon bist du in die Resignation schon rübergewechselt.
Ja, also den Zynismus habe ich tatsächlich übersprungen.
Findest du?
hast du einen anderen Eindruck?
Ja, manchmal.
Ja. Ja. Ich finde es so schade, weil es letztendlich auch für Merz einfach wäre, andere Signale zu setzen. Der könnte ja auch sagen, das sind Sachen, die sind jetzt aufgekommen, wir werden uns das anschauen, Dinge erklären oder auch den Willen zeigen, das ernst zu nehmen. Aber mir fällt immer häufiger auch in Bundestagsdebatten auf, dass gegenteilige Positionen überhaupt nicht mehr ernst genommen werden und die eigene Position zu dem erklärt wird, was man eigentlich nach Merkel nicht mehr wollte, nämlich zu einer alternativlosen Wahrheit. Und das setzt sich inzwischen bei allen Parteien so ein bisschen durch. Und solange sie nicht verstehen, dass dieser Motor oder dieser Mechanismus für viele Menschen jeden Tag Demokratie ein Stückchen weiter zerstört und auch das Vertrauen in Politiker weiter zerstört, sind wir auf einem ganz, ganz schlechten Weg. So, und das war mir wichtig, dass wir heute mal
auf einer heiteren
auf
Note
einer positiven,
enden. Ja.
Es war mir wichtig, dass wir heute mal auf einer positiven Note rausgehen.
Ja, das ist dir in deiner unvergleichlichen Art auch tatsächlich gelungen. Aber mir ist eben noch ein Satz in den Kopf gekommen, der gut jetzt hier an den Schluss passt. Aus dieser Strecke hier können wir eins lernen. Wolfram Wallmer ist ein bedeutendes Element im emotionalen und geistigen Betriebssystem unseres Landes.
Und deswegen habe ich eine tolle Nachricht für dich. Ich habe mir das Dreitagesticket gekauft für 3.000 Euro, bin 2026 auf dem Kongress und sage dir, 2027 bin ich Bildungsminister.
Das sind doch mal gute Aussichten, endlich.
Ihr Lieben, das war's mit grundlos gute Laune für diese Woche. Wenn euch unser kleiner Satire-Podcast gefällt, lasst uns eine gute Bewertung da, überall, wo man gute Bewertungen hinterlassen kann. Und schickt uns auch gerne Feedback, zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder schickt uns eine Sprachnachricht via www.speakpipe.com/ggl. Da kann man uns auf den Anrufbeantworter sprechen. Dann landet ihr irgendwann auch als Zitat hier bei uns in der Sendung in der Manöverkritik. Und wir besprechen vielleicht das, was ihr uns geschickt habt. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das jetzt tun auf steady.de/ggl. Philipp, hast du noch einen Rausschmeißer? Irgendwas, was nochmal für richtig gute Laune sorgt?
Ja, absolut. Und das wird vor allen Dingen die weiblichen Zuhörer begeistern. Denn es gibt sie noch, die richtig, richtig guten Alpha-Männer, die mir bei Instagram immer mal wieder vor die Flinte laufen. Und ich muss sie dann klippen. Und ich finde, jetzt hören wir einen Mann, der möchte einfach beim Essen für die Frau bezahlen. Und ich finde, er hat einfach die ultimative Begründung.
Ein Mann zahlt die Rechnung, wenn er mit einer Frau ausgeht. Eine Frau, die dann der Meinung ist, sie dürfte für sich selber bezahlen, darf das genau einmal und dann gibt es kein weiteres Treffen mehr. Lappen und Blender nehmen es dankend an, dass man heute sagt, nein, das ist heute normal. Und da gibt es Frauen, die sagen, nein, das möchte ich aber nicht, ich kann das alleine bezahlen. Es geht nicht darum, ob ihr könnt. Es geht darum, dass der Mann in der Rolle ist, die männlich ist und er hat die Rechnung zu bezahlen. Und wenn die Frau darauf besteht, dass sie es selber macht, dann war es das letzte Treffen, weil ein Mann lässt sich nicht in diese Position bringen. Ein Mann ist derjenige, der sich darüber freut, das tun zu dürfen, um wirklich eben halt auch die Zeit mit dieser Frau verbringen zu können. Und die Frau, die dann sagt, nein, ich lasse dich aber nicht in deiner Männlichkeit, ich will das Gefühl haben, nicht käuflich zu sein, dann ist da irgendwas im Kopf nicht in Ordnung und dann passt das einfach nicht.
Das war die 42. Folge Grundlos gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Und eins ist sicher: Mein Hirnwurm und ich zahlen unser Essen selber,